Kürzlich traf ich einen Wirtschaftswissenschaftler, Betriebswirtschaft muss man dazu sagen, Volkswirtschaftler gibt es ja kaum noch heute, der sagte, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf und danach handle ich. Was aber, wenn das eine Lüge ist? Eine Lüge, die unser gesellschaftliches Leben und vor allen Dingen das Wirtschaftsleben wie ein, ja, Pilze sind ja richtig schön, aber wie ein Myzel durchzogen hat und die Menschen glauben daran. Ich freue mich darum, den Hans Bonwall hier zu haben, der über die Dreigliedrigkeit des gesellschaftlichen Organismus ein Buch geschrieben hat und darin in der dritten Gliederung die Liebe im Wirtschaftsleben postuliert. Wie werden wir leben? Mit Liebe im Wirtschaftsleben? Ja, spinnt er? Ich glaube nicht. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Hans, Liebe im Wirtschaftsleben. Auf welchem Planeten lebst du?
Tja, das ist eine berechtigte Frage, aber es könnte sich um die Erde handeln.
Gut, einverstanden.
Ja, aber eben die Erde, wie sie eigentlich sein sollte, wenn man die Menschidee erforscht und findet, wie man auskömmlich zusammenleben sollte, wie also ein Gemeinwesen organisiert sein sollte. Und das hat Rudolf Steiner getan und dem fühle ich mich sozusagen verpflichtet, weil ich Rudolf Steiner als die Wahrheitsquelle entdeckt habe und gefunden habe, dass das, was dort mitgeteilt wird, nicht nur von mir einfach geglaubt wird, sondern es spricht aus mir dann eine Resonanz, die sagt, ja Mensch, das ist es überhaupt. Ja? Also ich habe jetzt keinen Beweis, den ich auf den Tisch legen kann, aber ich habe in mir eine Resonanz, die mir sagt, ja, das ist wirklich so, das müsste so sein, das stimmt. Ja? Mhm. Und nicht nur, weil ich es gern möchte, denn ich bin auch nicht angetreten, die Anthroposophie zu studieren, um jetzt Vorträge zu halten und Bücher zu schreiben, sondern ich wollte es einfach nur wissen. Mhm. Und das Vorträge halten und Bücher schreiben ist sozusagen dann nach 7, 8 Jahren erst dazu gekommen, obwohl ich das gar nicht wollte. Also von daher ist der Verdacht, dass ich mich in die Sache verliebt habe und deswegen übertreibe, nicht gerechtfertigt, sondern es gibt ein Nachhall in mir, ein Widerklang in mir, der mir sagt, ja, das stimmt. Mhm. Und das ist der Wahrheitssinn, von dem ich ja schon öfter gesprochen habe. Liebe im Wirtschaftsleben ist natürlich ganz grotesk zunächst, weil ja dort eigentlich tödliche Konkurrenz herrscht. Tödlich, man beseitigt den Konkurrenten, wenn man kann. Ja, der stirbt jetzt nicht körperlich unbedingt, aber wirtschaftlich eben.
Also, oder man übernimmt ihn, um ihn
wird auszulösen. Wird gefressen, Ja, insofern ist also mit den Wölfen das schon ganz gut, wobei die sich ja nicht gegenseitig fressen. Sie bilden ja noch einen Rudel.
Ja. Ist nicht, genau, aber dieses Bild, ne, dem, der Mensch ist dem Mensch nicht der Mensch.
Ja. Und jetzt wird es eben so, wenn wir wirklich es durchführen könnten, was ja völlig unmöglich ist in der gegenwärtigen Zeit, weil eben diejenigen, die jetzt das System betreiben, ganz genau wissen, wenn das durchkäme, dann wären sie weg von ihrer Vormachtstellung.
Weil es eine andere Frequenz ist.
Ja, wir haben ja im Rechtsleben gesehen, es darf keine Vorrechte geben. Mhm. Es darf einfach keine Vorrechte geben. Es müssen alle leben können, wie sie es brauchen. Ja. Und das ist durchaus individuell. Das ist nicht alle gleich wie im Kommunismus oder so. Mhm. Oder bei Hitler oder so, da war ja für alle alles gleich gedacht. Ne? Mhm. Nein, überhaupt nicht. Ganz individuell. Aber das Recht zu leben, wie man es braucht, das muss gewährleistet sein. Und wer das irgendwie einschränkt, der begeht Unrecht. Im Wirtschaftsleben Liebe können wir nur erreichen, wenn wir dem Wirtschaftsleben die Wolfszähne ziehen. Das würden wir zum Beispiel tun, wenn wir mit dem Geld anders umgingen. Mhm. Haben wir schon angedeutet. Zunächst nochmal, das Wirtschaftsleben steht ja für die Versorgung des Menschen. Und da unterscheiden wir also den Verbrauch, den Konsum. Wir unterscheiden dann den Handel und die Erzeugung, die Produktion. Das ist wiederum die Dreigliederung in der Dreigliederung. Und diese drei Bereiche, die sind selbstverständlich, das ist auch jedem klar, dass das die so geben muss, denn anders kann es nicht funktionieren. Und das ist ja auch in gewissen Bereichen wirklich sehr gut hier organisiert. Also die Versorgung ist ja nicht schlecht.
Da gab es ja, fragt man sich.
Ja, also ich erinnere noch so meine Verwandten in der DDR, die hatten also doch eine sehr viel schlechtere Versorgung. Mhm. Da war die Butter immer ranzig, bevor sie im Laden war und sowas alles. Also, und dann gab es eines, in einem Jahr gab es dann nur Regenmäntel. Mhm. Dann haben sie sich 10 Stück gekauft und unter das Sofa gelegt. Nicht für schlechte Zeiten und so. Also, ne, wir haben schon eine ganz gute Versorgung, aber wir haben natürlich eine Überversorgung. Und wir machen dann solche Dinge. Wir wollen nicht versorgen, weil die Leute es brauchen, sondern weil wir daran verdienen.
Wir müssen sogar erstmal den Menschen suggerieren, dass sie das brauchen, was wir produzieren.
Das kommt noch dazu.
Also das ist ein wesentliches Moment.
Ja, ja,
also Bedürfniserzeugung,
ja, ja,
die ja keine, nicht den Grundbedürfnissen des Menschen entsprechen, sondern Kompensationen sind. Oder,
ja, oder. Ja, ganz viel. Richtig, also dieser ganze Bereich, auch diese ganze Werbung, die ja immer in gewissem Hinsicht auch ein bisschen ja, getäuscht ist. Ja? Mhm. Wird ja mal was vorgetäuscht. So. Natürlich kann man, was weiß ich, einen Kleiderkatalog machen. Und klar, und da wird ja dann auch nicht was gezeigt, was man dann nicht kriegt. Also so ist das nicht. Nicht nur, dann sieht man also irgendein toll geformtes Model da und dann denkt eben auch die nicht so toll geformte Frau, naja, das könnte mir stehen, dann sehe ich auch so aus wie die oder so. Also da sind auch schon so lauter so Dinge drin, die eigentlich nicht gut sind für den Menschen. Und von daher wird sich da alles ändern müssen. Ne? Auch diese Dinge, die ganze Werbung und so. Aber wenn wir also weiterhin verbrauchen, verkaufen und produzieren, dann ist das schon in Ordnung, nur
Handeln.
Ja, also ja, verbrauchen, verkaufen.
Oder handeln.
Ja,
also handeln. Einfach nur vom Produzenten zum Konsumenten bringen, ist Handel.
Ja, ja, genau.
Ja.
Also das sollte möglichst nach Absprache geschehen und nicht auf Verdacht. Mhm. Jetzt werden ja viele Dinge immer noch auf Verdacht produziert. Das war zu Rudolf Steiners Zeiten noch viel stärker. Da hat man einfach dann das Lager voll gemacht und dann hat man mal gesehen, ob man das irgendwo loswerden kann. Das ist heute nicht mehr ganz so schlimm. Aber natürlich ist alles überproduziert. Auch Lebensmittel werden in riesigen Mengen weggeworfen. Und das darf natürlich eigentlich nicht sein und es müsste auch nicht sein. Man könnte ja natürlich auch seinen Bedarf anmelden. Und ja, wir zum Beispiel, wir wohnen auf dem Lande und wir bestellen bei einem Demeterbauern, was wir so brauchen. Und ja, und dann weiß der genau, was wir brauchen. Der muss nicht mehr einkaufen, sondern der weiß, was seine Kunden haben wollen und dann liefert er das aus. Mhm. Also da ist die Überproduktion nicht mehr so gewaltig. Also sie ist auch noch da, aber
ja.
Natürlich hat man immer ein bisschen mehr, als man braucht. Wer weiß, wenn dann noch mal irgendwas schief geht oder so. Ne? Aber das wäre also unbedingt zu vermeiden. Und dann würde natürlich die Produktion nicht so umfangreich sein müssen. Man würde dann nicht immer die Hälfte wegschmeißen und vom Rest dann leben und daran noch Profit machen. Man würde dann eben auch nicht diese ganzen Billiglohngeschichten machen und sowas alles. Denn wir würden ja die Ware nicht so verkaufen wie jetzt, um Gewinne zu erzielen, sondern wir würden eigentlich im Preis Folgendes enthalten haben. Wir würden immer den Preis so festlegen müssen, dass wir die Kosten, die wir wirklich haben, auch für Material und solche Sachen, dass wir die wieder reinkriegen, sodass wir neu produzieren können. Und wenn wir jetzt eine Erweiterung des Betriebes vorhaben würden, dann würden wir sagen, so, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr. Wir verteuern das Produkt und die Kunden würden dann nicht sagen, ja, dann kaufen wir nicht mehr bei dir, wenn es teurer ist. Dann kaufen wir im Nachbarort. Nein, die würden sagen, ja, das finde ich gut, wenn du die Produktion erweiterst, dass wir noch ein bisschen mehr Auswahl haben oder ne, dass das besser geschafft werden kann oder dass die Angestellten dort etwas angenehmer arbeiten können und so. Das würden die alle einsehen und würden dann auch mehr bezahlen dafür. Mhm. Und so würde das dann erwirtschaftet werden können. Man würde aber auch in dem Preis eine Verbrauchssteuer haben. Die Verbrauchssteuer, die muss natürlich das ergeben, was die Menschen monatlich bekommen in diesem Organismus. Du musst das ja irgendwo einsammeln wieder. Mhm. Und das würde jetzt beim Verbrauch anfallen. Man würde also keine Mehrwertsteuer haben wie jetzt, sondern eine Verbrauchssteuer. Die ist ähnlich, aber nicht gleich.
Kannst du den Unterschied nochmal?
Ja, also hier wird der Mehrwert ja immer weitergegeben. Und in diesem System würde sozusagen nur beim Verbrauch, also nicht bei der Weitergabe nur, da würde die Steuer anfallen, sodass man davon die Gehälter an alle wieder bezahlen kann. Das ist also ein bisschen anders als die jetzige Mehrwertsteuer. Sondern wir würden nicht auf den Mehrwert gucken, sondern wir würden gucken, wie viel brauchen wir wirklich, um die Gehälter wieder zu bezahlen können. Und da müssen wir dann alle Bereiche mit einbeziehen. Also da muss dann ein bestimmter Aufschlag auf den Verkaufspreis, der ja nur die Kosten decken soll, nee, draufkommen. Und der würde abgeführt an die Geldverteilungsstelle.
Wobei, also jetzt Investitionen die können, der öffentlichen Hand, ja, sag ich mal, so
die
heißt
die können
das
aber
ja
auch vorgenommen werden. Mhm. Und da kann man zweierlei machen, das hatte ich auch schon angedeutet. Man kann natürlich, wenn der soziale Organismus einen Zuwachs, einen Wertzuwachs hat, dann kann man auch die Geldmenge erhöhen. Mhm. Man kann ja immer so viel Geld haben, wie eigentlich umgesetzt wird. Mhm. Ja? Das ist ja eigentlich das Maß für das Geld. Bei uns wird das nicht so gemacht, bei uns wird ständig Geld gedruckt, weil sie immer mehr Geldgeschäfte machen.
Aber ich kann sagen, das Wirtschaftsleben ist ja eigentlich kaum noch im Vordergrund. Ja. Da wird Geld gehandelt oder
ja, richtig.
Alle möglichen Derivate oder wie sie alle heißen. Ja. Aber nicht mehr in dem Sinne produktiv.
Ja. Ja, also man würde so ein Preissystem haben, dass man davon wieder produzieren kann und dass davon die Gehälter nicht für die eigenen Angestellten nur, sondern für alle Menschen, dass genug zusammenkommt, dass man das wieder verteilen kann. Ja,
aber das hieße, je weniger wir verbrauchen, weil, also ich jetzt, sag mal, ich brauche nicht jeden Monat irgendein neues Kleidungsstück. Ja, und ich brauche auch keine Haufen Gegenstände in meiner Wohnung. Mhm. Das heißt, ich würde mich dann unsozial verhalten, also jetzt mal nur auf diese Verbrauchsteuern, weil ich, also wenn wir unsere Bedürfnisse direkt befriedigen, brauchen wir ja das nicht über den Umweg des Produkts zu machen. Hieße das, dass je weniger verbraucht wird, desto weniger steht zur Verfügung, also schrumpft das und schrumpft das. Was würdest du dem entgegenhalten?
Nein, das schrumpft und schrumpft ja nicht. Du wirst einen bestimmten Verbrauch immer haben. Du brauchst so und so viel Bananen in der Woche und so weiter.
Ja. Klopapier, das ist etwas, was ich immer
auch gleich brauche. Ne? Also das muss ja da sein und das wird sich einpendeln. Mhm. Ja. Und du wirst eben sehen, dass du nicht wie jetzt, wo, wenn es dir dann finanziell gut geht, dann kaufst du halt mal mehr, damit du so Vorräte oder sowas hast. Oder, ja, ist gerade ein günstiges Angebot, dann nehmen wir das mal und so. Das fällt alles weg. Mhm. Ja, weil wenn du eine wirkliche Steigerung brauchst, weil du, wie gesagt, ein Kind kriegst oder irgend sowas, dann kriegst du sie. Da würden die Leute zusammenkommen und darüber abstimmen und sagen, ja, können wir machen oder können wir nicht machen, was machen wir da oder hat jemand was über oder so. Ne? Das wäre ein ganz anderer Umgang. Das müsste natürlich sich erstmal so in die Seelen einleben, dass diese Sicherheit da ist, dass man das auch wirklich immer kriegt.
Aber das setzt auch vor, kleinere Einheiten voraus. Also innerhalb dessen überhaupt der andere oder der einzelne Mensch wahrgenommen wird in seiner Einzigartigkeit. Weil im Moment, ja, ich komme vom Land, da kannte man sich auf dem Dorf. Aber selbst in meinem Stadtviertel begegne ich zu 99% immer fremden Menschen. Also außer in meinem Lieblingscafé.
Ja, aber das würde sich wahrscheinlich auch ein bisschen ändern.
Ich meine, es ist eine Notwendigkeit, weil wie soll jemand oder eine Gruppe entscheiden, das ist in Ordnung, dass der jetzt das braucht, wenn sie ihn nicht kennen? Also ja, ich stelle mir jetzt das vor, ja, diese Antragsschreiberei.
Was die anderen brauchen, wenn du sie nicht kennenlernst. Du musst ja wirklich deine Gesellschaft da, wo du lebst, auch kennenlernen. Du musst das, auch ein das Interesse meine ich.
Also,
haben.
Ja? Deswegen, also die Hopis haben das mal so schön gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Mensch nicht mehr Mensch sein kann, wenn die Gemeinschaft, in der er lebt, mehr als 3000 Seelen umfasst. Das war deren Wahrheit. Also wir brauchen eine unbedingt damit aus meiner Sicht eine Dezentralisierung, weil wenn ich jetzt einen Antrag schreibe an ein Amt, das dann darüber befinden soll, die mich überhaupt nicht kennen, wie soll das gehen?
Nee, das kann nicht gehen. Ja? Aber wie man das genau organisiert, das muss ich dann noch finden. Da hat also Steiner jetzt nicht gesagt, das muss so oder so sein.
Okay. Überhaupt erstmal die Idee, dass das impliziert, dass der Mensch sich seiner selbst bewusst ist, was er der Gesellschaft geben kann oder seinen Mitmenschen. Und die Gesellschaft muss ihn wahrnehmen. Wer fühlt sich denn heute noch wirklich wahrgenommen?
Ja, natürlich. Wir sind heute alle an unser Handy gebunden und gucken da nur noch drauf und sagen, wer warst du noch? Ach so, Nachbar, hallo. Ja, das geht nicht. Das ist uns allen auch klar, dass das antisozial ist.
Ja.
Nein, wir müssen schon in all diesen Hinsichten uns ändern. Nur dafür gibt es jetzt keine Vorgaben von Steiner. Er hat nur das Prinzip erklärt. Und dann wird eben sowas klar, dass man sagt, ja, dann geht's ja nicht. Wir müssen soziales Interesse entwickeln.
Darum geht es.
Also diese soziales Sehnsucht, Interesse muss entstehen.
Sehnsucht, dass es unserem Wesen entspricht. Und nicht das Blinde konsumieren.
Und wir richten dann eben auch dieses Wesen ein. Ja, dieses Gemeinwesen. Das richten wir dann ein. Und dann sehen wir, ja, so ist das nicht gut und so wäre es besser und sowas. Und dann da machen wir die Erfahrungen draus. Wenn man überhaupt zu diesem Ideal des Ehrlichsein, des Aufrichtigsein hinfinden würde, wenn also das Edle, die selbstlose Tat, das Hingebungsvolle an den anderen, wenn das wieder Werte würden. Verstehst du? Das müsste es sein. Ja, das Edle, das Wertvolle, das Gutgemachte, das Schöne, das wahre, schöne, Gute.
Ja.
Ja, das müssten die Ideale sein, die liegen auch in uns jetzt. Aber das System, das wir haben, das zertrümmert die.
Beziehungsweise, ich würde gar nicht sagen, das sind Werte, die nicht zertrümmerbar sind. Aber man kann wunderbar einen Schleier drüber legen, der eine andere Realität erzeugt. Also in der Illusion, ich bin ein Wolf oder ein egoistischer. Das ist ja eigentlich vollkommen Blödsinn, weil die Wölfe
sind gar nicht egoistisch.
Aber
Raubtiere eben.
Sind Raubtiere, genau. Aber wir sind soziale, im tiefsten Sinn sind wir absolut soziale Wesen.
Ja.
Und das redet man uns aus. Also Spaltung, Trennung, du bist getrennt.
Und wir sind liebefähig.
Ja.
Absolut. Da kommen wir gleich noch zu. Also, ich will mal ein kleines Beispiel erzählen. Wir gründen ein Dorf. Wir haben 200 Leute gefunden, die das mitmachen wollen. Wir haben einen Ort gefunden, wo die Häuser leer stehen oder sowas. Und wir ziehen da ein und bauen neue und so weiter. Wir haben für alle Berufe gesorgt. Die meisten machen mehrere Berufe. Der Schmied ist gleichzeitig der Fahrradhändler und macht alle möglichen Metallsachen. Ne? Macht auch die Regenrinne heil und so weiter. Also wir haben für alles gesorgt. So, jetzt vereinbaren wir, sagen wir, gut, wir haben dann zweimal in der Woche Markt. Montags und freitags oder dienstags und freitags. So, Ja, und dann gehen wir da also hin und jeder bietet seine Dienste oder seine Produkte an. Jetzt kommt die Demeter-Bäuerin, nicht? Die bringt also dieses Gemüse da und das Obst. Und ja, und dann steht sie da und sagt, ah, da hinten ist der Schneider, da gehe ich mal hin. Und sagt, du weißt du, Schneider, ich brauche mal so ein richtig deftiges Kleid, dass diese Marktarbeit hier und so weiter, dass das aushält. Ja, meine Seidenblusen aus meiner Stadtzeit, wo ich da gelebt habe, die tun es irgendwie nicht mehr. Ja, gut. Und dann sagt er, ja, komm her, ich habe hier was Ordentliches. Und dann kriegt sie da was und dann sagt sie, ja, was kriegst du denn jetzt dafür? Naja, wir haben ja nicht mehr das Geld, was da draußen in der Welt herrscht, sondern wir sind ja jetzt eine eigene Gemeinschaft. Ja gut, dann kannst du bei mir Gemüse kaufen. Ja, wie viel denn? Ah, ja, müssen wir mal überlegen. Gut, dann hast du Anrecht auf 5 Zentner Kartoffeln. Na, sagt der 5 Zentner, die brauche ich in 3 Jahren nicht auf. Also das müssen wir irgendwie anders stücken und so. Okay, ja, was wollen wir denn jetzt machen? Ja gut, dann stelle ich dir einen Anrechtsschein aus. Und jedes Mal, wenn du was einkaufst, dann bringst du ihn mit und dann streichen wir einen Teil ab. Mhm. Und das passiert jetzt bei allen. Also alle stellen Anrechtsscheine aus und müssen immer abtragen. Ja, du kriegst noch so viel. Ja, eine halbe Frisur habe ich bei dir noch frei.
Okay. Also das wäre jetzt eine moderne Form des Tauschrings.
Ja, da würden wir also merken, das mit dem Naturaltausch, das funktioniert nicht. Ja. So, jetzt brauchen wir Anrechtsscheine. Dann trifft sich die Gemeinschaft wieder und sagt, nee, also so funktioniert das auch nicht. Wir stellen jetzt Anrechtsscheine aus mit einem gewissen Wert. Das steht dann...
Dann sind wir wieder beim Geld.
Ja, und dann haben wir eine Währung.
Ja.
So, da muss natürlich eine ordentliche Preisbildung überall da sein, dass man vergleichen kann, denn die Preise sind ja auch die Vergleiche. Jetzt haben wir also eine Währung und die drucken wir. Jetzt kriegen also alle so und so viel Scheine und dann können sie untereinander tauschen. Das heißt also, das Geld hat den reinen Sinn, den Tausch zu erleichtern.
Ja.
Du hast dann eben deine Anrechtsscheine, die du hier abgeben kannst oder da abgeben kannst. Aber nicht der Schneider hat jetzt für die Kleider, die er da für sie gemacht hat, ordentlichen Packen Anrechtsschein. Da kann er überall hingehen und seine Kleinigkeiten kaufen.
Ja. Ja.
So, und keinem gehört das Geld.
Ja.
Keiner hat Macht durch das Geld. Keiner muss arbeiten, was der andere sagt, wegen des Geldes, sondern es ist frei. Natürlich gibt es noch ein paar andere Tücken im Geldsystem, die wir jetzt nicht beleuchten, aber das wäre im Grunde, was wir bräuchten. Mhm. Mehr bräuchten wir nicht. Wir brauchen eine reine Tauschhilfe. Solange das Geld so verwendet wird, ist es ein gutes, günstig wirkendes
Werkzeug.
Ja? Und zwar ist es im Wirtschaftsleben, ist das Finanzkapital sozusagen das Blut. Ja? Wie im menschlichen Körper das Blut fließt und alles versorgt, so fließt in der Wirtschaft das Geld eigentlich,
so war's gedacht,
wenn es nicht missbraucht wird. Bei uns hat man ja aber gerade gefunden, dass man es wunderbar missbrauchen kann. Man kann es nämlich verleihen. Guck mal, jetzt geht jemand ran und sagt, okay, nicht, das war damals der König oder sowas. Ein König braucht für seinen Krieg Geld. Ja, sagt der Rothschild, nicht, kannst du haben. Ich mach dir eine Million.
Organisiere ich dafür.
Und dann sagt er, ja, ich druck aber jetzt gleich 2 Millionen, weil du musst ja Zinsen zurückzahlen. Eine Million braucht er für seinen Krieg, aber 2 Millionen müssen gedruckt werden, damit er die Zinsen zahlen kann. So, der Rothschild hat nichts weiter gemacht. Der hat ihm das nur gegeben, er hat das gedruckt, hatte auch entsprechend Gold unterm Sofa liegen, aber im Tresor. Aber das ist gar nicht wichtig. Er kann das Geld einfach herstellen. Und dieses System hat sich eben eingeführt über verschiedenste Verzweigungen sodass also auch heute eine normale Geschäftsbank in der Lage ist, wenn du hingehst und sagst, ich will mir ein Haus bauen, ich brauche 300.000, dann müssen sie nur 10% davon wirklich da haben. Den Rest können sie dir so
einfach geben. Erzeugen.
Erzeugen.
Durch Schuld.
Ja. Und du zahlst dann 500.000 oder so zurück oder 600.000. Also im Moment sind die Zinsen ja nicht so hoch, also 500.000 ja. vielleicht. Und die haben nichts weiter gemacht. Mhm. Die haben jetzt praktisch doppelt so viel wie vorher. Und auch diese, was sie dir geliehen haben, das hatten sie ja vorher nicht.
Nee.
Jetzt müssen sie einen gewissen Teil zurückzahlen an die Zentralbank und so weiter. Aber insgesamt ist das einfach eine Geldschöpfung aus dem Nichts.
Ja.
Und das geht absolut nicht.
Ich glaube, dass das selbst mancher Banker noch gar nicht begriffen hat. Also der
ja.
eine Banklehre gemacht ja. hat, wie Geld eigentlich entsteht.
Ja. Und es läuft nur gut, wenn immer weiter dieses Prinzip betrieben wird. Das heißt aber, die Geldmenge erhöht sich ständig. Und muss
damit
irgendwann
die Schulden.
Ja, die Schulden, aber auch die Geldmenge. Denn wenn du jetzt deins zurückgezahlt hast, du zahlst 500.000 zurück, hast 300.000 bekommen, dann haben die plötzlich 500.000. Wenn sie die nicht wieder irgendwo anlegen, ja, ne? Wenn alle ihre Schulden zurückzahlen, ist die Bank verkehrt rum pleite. Ne? Ja, überfüllt.
Geht ja gar nicht mehr. Also bei denen, ja. ich weiß nicht, allein Amerika ist, der Staat Amerika ist mit, glaube ich, 16 oder 17 Billionen Dollar, nicht die englischen Billion, sondern die deutschen Billionen, verschuldet.
Ja, ja.
17 Billionen Dollar. Wer soll denn das zurückzahlen?
Ja, bloß, aber bei wem?
Bei der FED.
Ja.
Und, beziehungsweise, ja. ne, und das sind private
ja.
Banken.
Ja. ja, also da sitzen Privatleute dahinter. Da ist ja. auch was Staatliches mit drin, aber da sitzen private Leute dahinter. Das heißt, was wollen die mit dem Geld?
Mhm. Macht.
Ja, gut, aber mehr nicht. Mhm. Es ist also doch nur ein Machtprinzip
ja.
und nicht wirklich ein hilfreiches Wirtschaftsprinzip.
Ja.
So, aber das Geld soll eigentlich der Blutfluss der Wirtschaft sein und alles miteinander verbinden.
Und da kommt dann die Liebe ins Spiel, weil die Liebe verbindet.
Ja, das kommt noch ein bisschen anders.
Okay.
Aber das Geld soll erstmal das Blut sein und darf also nur Tauschmittel für Waren und Leistung sein und nichts anderes. Keine
Spekulationsobjekt,
ja, genau.
wie es heutzutage
genau. Genau. Und auch nicht eigentlich Zinsgewinne und sowas
ja.
alles. Ja. Die Arbeit ist Rechtsleben, aber die Arbeit wird ja in der Wirtschaft gebraucht. So. Die Arbeit geht in die Bedürfnisse über. Das heißt, du arbeitest für die Bedürfnisse der anderen, denn du kannst ja... Wenn du jetzt, was weiß ich, Maurer bist oder Tischler, kannst du nicht dauernd für dich mauern.
Ist klar. Nee?
Dann kriegst du einen ziemlich Palast am Ende zusammen, wenn du immer nur für dich mauerst. Also du kannst nur für die anderen arbeiten. Das ist heute auch schon so.
Mhm.
In der Regel ja. Es gibt Ausnahmen, aber ja. Dadurch aber, dass du dir diese Arbeit, deine Leistung bezahlen lässt, wird sie dämonisiert. Das heißt, sie hat auf den Empfänger nicht die positive Liebewirkung, die sie haben könnte.
Ja.
Wenn du aber was hinschenken kannst, darfst, du wirst es ja nur tun, wenn du es einsiehst, dass der das braucht.
Mhm.
Aber du interessierst dich für ihn, für die anderen und sagst dir, Mensch, ja, die brauchen das. Die essen alle gern Joghurt und ich arbeite in der Molkerei. Ich stelle den Joghurt mit her und so weiter. Ich mache die Becher dazu oder irgend sowas.
Mhm.
Ne? Ja? Also, du siehst, wo der Bedarf ist. Du musst die Leute so gut kennen, dass du den Bedarf erkennst. Und dann sagst du, okay, dafür setze ich mich ein. Auch wenn ich jetzt die bedürftigen Leute nicht jeden Tag vor mir habe. Aber im Prinzip kenne ich sie. Ich kenne die Kunden, die hier kaufen. Ich weiß, wo das hingeht. Da ist ein Laden, da ist ein Laden, da ist ein Laden. Und da kommt das dann schon zum Tragen, was du sagst, dass das eine gewisse Begrenzung hat.
Ja. Also eine Regionalisierung, Dezentralisierung.
Ja, ja, ja.
Es wieder erfahrbar machen.
Ja, ja. ja. Das wäre wichtig.
Ja.
ja. Und dann würdest du sagen, okay, ich sehe das ein, dass die das brauchen. Ich tue das gern für die. Und wir treffen uns auch regelmäßig mit den Verbrauchern. Wir bilden so eine Art, ja, wie soll man das sagen, so ein Gemeindetreffen oder sowas, wo man sich dann austauscht und wo die Leute dann sagen, ja, in euren Bechern, Joghurtbechern, da schneidet man sich immer die Finger kaputt und so. Und könnt ihr das nicht mal anders machen?
Es gibt ja auch schon Joghurtgläser.
Ja.
Pfandgläser.
Also so würde das auch eben in diesen Massenbetrieben laufen, aber man würde wohl die Massenproduktion ein Stück zurückfahren.
Jetzt kommt natürlich eins hinzu. Wenn wir mehr regional produzieren, also die Bedürfnisse der Menschen überhaupt, also die Grundbedürfnisse der Menschen oder die Bedürfnisse der Menschen vor Ort sehen und befriedigen durch unsere Produktion, Dienstleistung und so weiter, dann würde ja ein Großteil dessen, was heute geschieht, nämlich der Handel zwischen den Staaten, also ne, sag ich mal, was aus China alles in die Welt kommt. Deutschland ist irgendwie zwischendurch Vize-Weltmeister im Export. Das heißt, was würde denn mit dem Handel unter den Staaten
passieren? Ja, den wird es schon geben.
Muss ja, ich meine.
Aber nicht in dieser Weise wie jetzt, dass man also sagt, ja gut, in China produzieren wir, weil da müssen wir ja niedrigere Löhne zahlen als hier. Das ist natürlich vollkommen unmöglich. Denn es muss eigentlich hier produziert werden, was hier gebraucht wird. Und natürlich kann man aber chinesische Produkte haben wollen, die dort eben traditionell oder sonst wie hergestellt werden oder neue Ideen, die da aufkommen und so.
Aber da ist eine gewisse Art Protektionismus-Idee drin. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Töpfer, der hier gut gelebt hat, also fast schon in so einer Kommune damals in der DDR, getöpfert. Also so ein schöner Freiraum, sein eigener Schöpfer, Töpfer zu sein. Und kaum kam die Wende, ja, wurde dieses Land hier oder diese Landstriche überschwemmt mit Billigware aus China und wie auch immer. Und dann war es vorbei.
Naja, ganz klar.
Also aber bedarf es dann Protektionismus? Okay, auf lange Zeit würden die ja ähnlich handeln.
Ja, schau. Es muss ja nicht darum gehen,
also Handel,
dass man das billigste Produkt für den besten Preis verkauft, sondern es geht ja um die Menschen. Du musst dich also in der Region um die Menschen kümmern, dass die eben auch eine Beschäftigung haben. Denn das ist der große Fehler, der immer gemacht wurde mit den Arbeitslosen, dass man sagt, naja, die kriegen ja ihre Versorgung. Wenn du einem Menschen die Aufgabe wegnimmst, dann ist das genauso schlimm, als wenn er keine Versorgung hat. Du musst deinem Menschen eine Möglichkeit geben, sich einzubringen. Denn das sieht man immer nicht, weißt du? Der soziale Organismus ist ja nicht sichtbar. Aber wir leben hier in einem sozialen Organismus. Wenn du jetzt, was weiß ich, im Lotto gewonnen oder irgendwas anderes Tolles gemacht, ja, dann sagst du, ja, ich freue mich mehr zu arbeiten. Und dann gehst du überall was kaufen und machst Urlaub und alles Mögliche. Du bist auf der negativen Seite. Du bist auf der negativen Seite, weil du dem Organismus ständig etwas entnimmst, ohne was reinzutun. Indem der Mensch gibt, was er kann, erwirbt er sich das Recht zu nehmen, was er braucht. Du gibst nichts, du gibst nur dein Geld. Du sagst, ja, wieso, ich gebe doch mein Geld. Nee, das Geld ist nur das Tauschmittel. Du musst eine Leistung bringen. Dann hast du das Gegengewicht, so wie du kannst und so wie es gebraucht wird. Aber nicht sagen, ja, ich habe das Geld, ich kann das doch. Das ist eine falsche Idee. Das funktioniert nicht. Das bringt dich eben in die destruktiven Kräfte, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Und weißt du, warum bei der Elite diese destruktiven Kräfte so stark sind? Weil die das machen. Stell mal gegenüber den Proletarier und den Bourgeois. Was ist ein Proletarier? Das sind alle Menschen, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeit zu verkaufen gegen Geld. Was ist ein Bourgeois? Der will von der Leistung anderer leben.
Ja, und es gab ja eine Zeit, wo selbst, also Adlig, selbst das Schreiben unter Adligen als Arbeit galt. Und man hat sich dann ein Pseudonym Novalis zum Beispiel, ein Pseudonym gewählt, weil man arbeitete ja nicht. Ließ arbeiten.
Ja gut, das ist natürlich auch so eine Besonderheit. Es kam aber eben aus der alten Zeit her. Da waren eben noch andere Verhältnisse. Nur, wie gesagt, also man müsste unbedingt sich einbringen in den sozialen Organismus, egal wann und was. Ja. Wer nur entnimmt, stellt sich unter negative Kräfte. Und die Eliten sind deshalb so schwarzmagisch und Zeugs. Ja, weil sie das tun, weil sie das auch wollen.
Ja.
Und du siehst auch gerade in Amerika, der amerikanische Typus, schon ein bisschen auch aus England kommt, aber mehr so das ganz im Westen liegende. Da streben die Menschen danach, so viel verdient zu haben, dass sie nicht mehr arbeiten müssen, dass sie andere für sich arbeiten lassen können. Das ist ein Ideal. Aber das ist ein antisoziales Ideal. Du kommst automatisch unter schlechte Kräfte, wenn du das machst. Das ist eben das Geheimnis. Der soziale Organismus existiert, du siehst ihn nicht. Du nimmst dir was raus und du tust nichts rein. Ungleichgewicht. Und schon sind die zersetzenden Kräfte da. Sie umgeben dich und deine Taten werden davon begleitet.
Ich habe im Arbeitsamt seinerzeit die Menschen gefragt, wenn sie 3.000 Euro im Monat bekämen, unter einer Bedingung, dass sie tätig sind, was würden sie tun? Um sie überhaupt erstmal auf die Idee zu bringen, dass sie etwas, also A, dass wir Menschen tätig, also Tätigkeit.
Wir sind nur Menschen, wenn wir
kreativ,
tätig sind.
Ja, also tätig sind. Ja, dass mit diesen 3.000 Euro eben nicht gemeint ist, mein am Pool zu sitzen und das ewig. Das ist wieder natürlich.
Ja.
Ja. Sprich, was kannst du sozusagen für das Land, ich glaube, Kennedy soll auch, hat, glaube ich, diesen Ausspruch, frag nicht, ja, was das Land für dich tun kann, sondern frag dich, was du für das Land tun kannst. Also dieses, überhaupt, dass wir das, diesen Blickwinkel wieder machen und dann entdecken, dass jeder tatsächlich etwas hat.
Ja, natürlich.
Was er geben kann.
Ja, klar. Das würde ja dann offenbar werden, wenn diese ganze Geschäftemacherei wegfiel.
Ja. Ja. Wo wären die ersten Ansätze? Aber du bist noch nicht fertig mit deiner Zusammenfassung.
Was war,
also hättest du eine Idee, wo der Einzelne sozusagen sich von dieser Idee der Liebe im Wirtschaftsleben, wie er das in seinen Alltag jetzt schon hineinbringt, innerhalb eines Systems, das eben von destruktiven, nicht lebensfördernden, sondern lebensmindernden Kräften strukturiert wird?
Das ist eine heftige Frage. Natürlich arbeiten auch heute viele so, dass sie es gern mögen, dass sie es gern haben, dass sie es auch wirklich, also im Prinzip schon fast wie Liebe geben. Das ist ja zum Glück so. Sind ja nicht alle nur genervt von ihrem Job. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade von dir nicht den Eindruck, dass du furchtbar genervt bist, dass du mit mir das Gespräch
hast. Nee.
Das kriegst du irgendwie nicht gut hin.
Nein, es ist tatsächlich, es ist das vierte Gespräch heute und ich bin überhaupt nicht müde.
Ja.
Weil ich...
Ja, das ist Geist.
Ja, so. Und vielleicht ist das ja der Weg, dass der Einzelne sich überhaupt erstmal traut, wieder zu gucken, was macht mir denn Freude?
Ja, nicht nur, was macht mir Freude, sondern du musst dich fragen, und das ist ja wieder das neue Denken, die Fragekultur, frag, was ist eigentlich meine Aufgabe, was liegt in mir, was will durch mich gemacht werden in der Welt, und was brauchen die anderen?
Ja.
Ja? Also das wären die beiden Fragen, nicht wozu habe ich Lust?
Nein, es ist ein Teil, also es gibt zum Beispiel, so Ikigai heißt das, glaube ich, so eine Schnittmenge, das, was mir leicht fällt, das, was mir Freude macht, das, was die anderen brauchen und das, wofür die anderen bereit sind, auch etwas zu bezahlen. Also diese Schnittmenge nennt man irgendwie Ikigai oder so. Aber da ist jetzt mit drin, dass ich, so, ich es muss etwas sein, was mir selber leicht fällt und ich einen eigenen Durst habe. Mhm. Weil dieser Durst ist für mich ein Kompass. Ja.
Aber du hast eine Aufgabe, die du mitbringst auch schon.
Ja.
Ja. Wenn du eben weißt, dass du eine Wiedergeburt bist, dann bringst du aus den Vorleben etwas mit und sagst, nein, in diesem Leben muss ich mich mal mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen. Mhm. Und da wundert mich man sich dann immer, der eine wird Maurer, der ist also ständig mit diesem Gestein und diesem Mörtel zugange da. Und der andere wird Maler und der hat immer diese klebrigen Farben da und so. Ja, aber der braucht das. Ne? Und der nächste wird Schlachter, der hat das mit dem Blut und dem Fleisch. Und da sagt man, bloß nicht, möchte ich nicht. Ja, aber der braucht das. Ne? Das ist, was sein Leben braucht und dann macht er das, ohne dass ihm das so richtig bewusst geworden ist. Wir müssten jetzt in die Lage kommen zu sagen, ja, wir sind jetzt in einem Bewusstseinsseelenzeitalter. Wir haben jetzt besonderes Bewusstsein zur Möglichkeit, sollten wir anwenden und uns fragen, was liegt eigentlich in mir? Was will durch mich gemacht werden? Was ist sozusagen der Plan, den ich mit heruntergebracht habe? Ich habe einen Lebensplan durch meine verschiedenen Leben, die ich schon durchgemacht habe, durch die Dinge, die ich falsch gemacht habe, durch die Vergehen, die ich begangen habe, durch die guten Taten, die ich getan habe, habe ich eine gewisse Vorprägung für die jetzige Zeit. In der jetzigen Zeit kann man dies, das und jenes lernen und ich brauche noch das und das und das, was ich nachholen muss und so weiter. Daraus setzt sich der Lebensplan zusammen. Und da ist eben auch die Aufgabe im sozialen Organismus drin. Aber nur vom Prinzip her. Mhm. Nicht, dass du schon ganz genau weißt, wie das ausgeführt werden muss, sondern du hast ein Prinzip, wo du arbeiten musst. Wie es die Handwerker, von denen ich gesagt habe, die sich eben mit bestimmten Materialien auseinandersetzen müssen. Das brauchen die in dieser Zeit. So, dann müssen sie natürlich sagen, ja gut, also irgendwie tendiere ich zum Holz. Ich muss irgendwie Tischler oder Bildhauer oder Schnitzer oder irgend sowas werden. Ja, ich muss mit dem Holz zu tun haben. Und das lässt sich dann auch finden. Und dann wirst du dich wundern, wenn du, und kann man von den jungen Menschen jetzt nicht verlangen, aber wenn die in dieser Frage leben würden, was ist meine Aufgabe und wo kann ich das umsetzen, dann würde sich was finden. Da würde sich plötzlich eine Idee ergeben, da eine Idee ergeben, da würde einer ihn ansprechen, da würde irgendwo was lesen und so. Und dann käme das zustande. Das ist Geistesleben, verstehst du?
Ja. Und sich selber wirklich auch die Wertigkeit geben.
Ja.
Ja, weil noch zu meiner Zeit, was hat Zukunft, haben sie mich gefragt im Arbeitsamt.
Ja, ja.
Sagen Sie mir, was hat Zukunft, dann will ich da irgendwie was lernen. Das ist die falsche Frage. Sondern, was steckt in Ihnen, was raus will und mit dem Sie rausgehen können.
Ja, ganz genau.
Und da gehen Sie weiter.
Es gibt hier jetzt also ein soziales Hauptgesetz von Rudolf Steiner, das er mal aufgestellt hat, wo er gesagt hat, es wird dem sozialen Organismus in dem Maße gut ergehen, als es gelingt, die Erträgnisse der Arbeit nicht für sich selbst, sondern für die anderen zu erwirtschaften. Und solange die Arbeit bezahlt wird, übt sich der Egoismus. Mhm. Also, wenn es gelingt, in dem Maße es gelingt, die Erträgnisse der Arbeit anderen zugutekommen zu lassen, geht es dem Organismus gut. Mhm. Weil dann Liebe waltet. Mhm. Du machst etwas und sagst, ja, ich müsste das jetzt nicht, keiner zwingt mich, aber ich sehe ein, dass es gebraucht wird, also komm, hier, habt ihr, kann ich. Ja? Das ist der Zusammenhang. Dann Gewinne können natürlich im Geschäft entstehen. Über Währung haben wir schon gesprochen. Wenn jetzt Gewinne entstehen, werden sie aber nicht privatisiert. Du bist sogar Eigentümer des Fabrikgebäudes. Aber wenn du aufhörst, wenn du es nicht mehr richtig kannst oder nicht mehr willst, dann geht es über an den Nächsten, der deine Stellung einnimmt und das wird nicht verkauft. Mhm. Ja? Also nur, wenn du jetzt wirklich Kostenaufwendungen gehabt hast, dann kannst du die natürlich praktisch wiederholen, aber nur, wenn du die wirklich brauchst. Mhm. Also es wird immer wirklich nur der Verbrauch eigentlich bezahlt und es werden keine, sagen wir, Vermögen angehäuft durch solche Dinge.
Ja,
aber man ist trotzdem Eigentümer, solange man das im Sinne der Gemeinschaft nutzt.
Also eher, was heute der Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer, solange du das brauchst.
Ja, es ist aber kein anderer Eigentümer da. Mhm. Nein, nein. Mhm. Es muss immer der sein, der jetzt diese Idee hatte, der die Verantwortung trägt.
Ja.
Weil sonst wird das nicht ordentlich verwaltet. Das ist genau der Unterschied. Du bist Besitzer der Wohnung, du bist Mieter, ja, aber du bist nicht Eigentümer.
Also...
Ja, also wenn du ausziehst, musst du erstmal renoviert werden, so ungefähr. Ne? Oder ne? Deswegen verlangen die schon immer, dass du das machst, wenn du ausziehst.
Ja.
Also das hat sich einfach gezeigt, dass im Grunde die richtige Initiative, die richtige Verantwortung für ein Gut nur aufkommt, wenn du Eigentum hast.
Ja.
Die Kraft... die wirklich gebraucht wird, die Dinge optimal zu pflegen und zu schätzen, ist nur gegeben im Eigentum. Aber Eigentum ist wiederum nicht etwas, was man dann zu Geld machen kann oder so.
Also, und angehäuft zu werden.
Ja,
und,
ja,
ne?
Ja.
Sondern dass es sozusagen immer nur so lange da ist, wie es auch dem Gesamtorganismus dient.
Dann haben wir ja jetzt im Wirtschaftsleben eben nicht Liebe, sondern Konkurrenz. Tödliche Konkurrenz.
Ja.
Ja. Gut, die Konkurrenz soll es geben, aber nur im Geistesleben. Aber nicht zwischen Menschen, sondern zwischen Ideen. Die Ideen sollen konkurrieren. Und wenn es jetzt keine Patente und dergleichen gibt, du hast eine tolle Idee,
ja,
und stellst sie in den Raum. Und würdest jetzt alles dafür geben in diesem System, dass dir keiner das klaut.
Ja.
Jetzt stellst du die in den Raum und da kommt jemand, der hat auch so eine Idee, aber die ist noch einen Tick besser als deine. Dann würdest du, wenn das so klar wäre, wie es ideal wäre, sagen, Mensch, toll, bin ich auch für.
Ja, oder sogar, hey, lass uns zusammentun.
Ja, oder sowas. Ja.
Also, du bist ja auch in der gleichen Richtung unterwegs, aber offensichtlich ein Stück mir voraus gewesen oder noch weiter gefasst. Ja. Und wenn wir uns jetzt zusammentun, also die Co-Kreativität, dann können wir vielleicht diese Idee sozusagen noch
weitermachen. Aber das wäre eben nur Konkurrenz der Ideen, nicht der Menschen.
Ja?
Ja. Und im Wirtschaftsleben wäre keine Konkurrenz, sondern da würde man gucken, was braucht der andere? Komm, schenke ich dir.
In diesem Win-Win-Win.
Ja, ja, ja.
Wirklich alle, dass alle beteiligt
sind. Und du hättest den Dämon raus,
wenn
du die Arbeit nicht bezahlst und wenn du die Produkte schenkst dem anderen. Also er muss den Kostenbetrag bezahlen, dass du produzieren kannst.
Klar.
Ja, und dann eben diese Verbrauchssteuer da oben drauf, die geht dann ab ans, was weiß ich, Verteilungsamt da. Ja, dann müssen wir noch gucken, was ist eigentlich das Geheimnis der Liebe? Das haben wir auch schon angedeutet. Aber Liebe ist eben nicht, wie das heute verstanden wird. Also die Engländer und Amerikaner vor allen Dingen, die benutzen ja den Begriff Liebe für alles, was du gern magst. Und dann eben gerade für das Sexuelle und so.
Ja.
Und man kann die Liebe nicht ganz vom Sexuellen trennen, da spielt das eine Rolle. Aber eigentlich ist der Liebebegriff das, was du bereit bist, für andere zu tun. Das ist Liebe. Und nicht, was du gern hast. Was du gern hast, das muss man eben gern haben.
Ja, ja, ja? Ja, ja, ja.
Und Liebe, ich liebe Vanilleeis. Blödsinn. Ich fresse es.
Ich genieße es.
Ja.
Ich genieße es. Es ist ein Wohlgeschmack.
Ja, wenn's nicht da hast du den Aroma Wolf ist. Wieder.
Okay.
Also, Liebe so zu verwenden, ist irreführend.
Ja.
Aber Liebe so zu verwenden, dass man sich selbstlos für anderes einsetzt, das ist die eigentliche Liebe im kosmischen Sinne, im göttlichen Sinne. Das ist die Schöpfungskraft. Aus dieser Kraft ist der ganze Kosmos geworden.
Einer für alle, alle für einen.
Ja, dass sich eins hingibt für das andere. Das ist die aufbauende Kraft.
Ja.
Und die abbauende Kraft ist die entgegengesetzte. Ahriman, zerstörend, wieder dieses Gebevermögen auflösen.
Ja,
ja, weggreifen, raffgierig und so. Hm? Mich durchsetzen.
Und das ist nochmal ganz klar. Es ist nicht unsere Natur.
Nicht.
Es ist nicht natürlich, dass der Mensch rafft.
Ja.
Es ist nicht natürlich, dass der Mensch über Leichen geht, um einen nur um seines Vorteils willen.
Richtig.
Das wird uns nur suggeriert.
Ja, 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 ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sind alle zur Liebe veranlagt, aber nicht erzogen. Mhm. Mhm. Wir haben keine Vorbilder zur Liebe, sondern nur zum Gernhaben und eben ja, zur Vorteilsnahme.
Ja.
Und indem irgendwo übertriebener Reichtum auftaucht und schnöder Luxus und so weiter, tauchen Ideale auf, die den Menschen verderben. Und wir könnten ein ungeheures Wohlleben entwickeln aus diesem Konzept, wenn wir nur begriffen, was der Christus mit uns gemacht hat. Er hat uns diese Möglichkeiten hineinverlegt, aber sie nicht in uns verwirklicht, sondern wartet darauf, dass der freie Wille des Menschen das ergreift. Und dazu brauchst du aber die Unterstützung der Anthroposophie. Deshalb will ich nichts Eigenes machen. Ich will nur auf Rudolf Steiner hinweisen und sagen, Leute, alles, was ihr je gesucht habt, findet ihr dort. Glaubt mir. Schau mal rein.
Und zwar nicht im Sinne des Adepten oder ich habe den Steiner verstanden und kann dir jetzt alles über Steiner erzählen, sondern sich sein Denken zu eigen machen und im eigenen Leben sozusagen die Erfahrung zu machen, was es bedeutet, wenn ich zum Beispiel die geistige Welt mit in meinen Alltag nehme, wenn ich mich als ein absolut unwiderruflich verbundenes Glied einer Gesellschaft beziehungsweise einer Gemeinschaft, einer kosmischen Gemeinschaft empfinde und den Schleier wegziehe, den man uns eingebläut hat, dass wir getrennt sind. Weil in dem Moment, wo ich weiß, das Myzel ist da für mich ein wunderschönes, dass in einem Wald alle Bäume miteinander verbunden sind. Auch die unterschiedlichen. Durch das Myzel. Wenn ich also weiß, dass ich jederzeit verbunden bin.
Ja. Ja.
Mit allem. Das heißt, wenn ich da reinschlage, dann wirkt das auf mich zurück.
Ja, klar.
Ich kappe da etwas, was auf mich zurückwirkt.
Ja, es wirkt alles auf dich zurück. Es ist alles mit Karma verbunden. Der Ausatem ist das Karma des Einatems. Mhm. Ja? Die Devolution oder der Abbau ist das Karma der Evolution. Mhm. Also das hängt immer miteinander zusammen. Es baut sich auf, es baut sich ab, es baut sich auf, es baut sich ab. Einatmen, ausatmen, einschlafen, aufwachen und so weiter. Mhm. Das ist das Prinzip. Aber wenn wir entdecken, dass wir eigentlich zur Liebe geboren sind, dass unsere Seele Wahrheit sucht, dass wir wenn wir die Wahrheit finden, auch fähig werden, aus Liebe zu handeln. Wenn wir unsere Idee entdecken als Mensch, wie wir eigentlich gedacht sind. Wenn wir verstehen, was der Christus mit uns gemacht hat und nicht das, was die Kirche uns da erzählen will, sondern vom Christus wirklich wissen. Dann, wenn wir den in uns entdecken, das ist ja noch ein richtiger Schritt wiederum. Dann merken wir, die Menschheit könnte wirklich ein sehr konstruktives, schönes sein. Es wird nie hundertprozentig sein. Es ist eben alles in Bewegung. Und es gibt dann immer wieder irgendwelche Dinge, die ausfallen und die nicht funktionieren und so weiter. Man soll also nicht denken, die Perfektion wäre erreichbar. Aber es wäre ein konstruktives Miteinanderlernen möglich, das eben unserem kosmischen Ziel entgegengeht. Und das kosmische Ziel ist, dass wir frei wollende Wesen werden, die sich in Liebe miteinander verbinden und den Kosmos aufzubauen helfen.
Für mich ein wundervolles Schlusswort. Hans, ich danke dir für dieses Teilhaben an deinem Durchdenken. Hans denkt. Und ich glaube sicher, ich bin überzeugt, dass die Menschen, die diese Gespräche jetzt verfolgt haben, gar nicht anders können, als zum Selberdenken überzuschwenken.
Ich danke dir auch, Götz.
Vielen, vielen Dank, Hans Bonwall. Liebe Zuschauer, mit Sicherheit wird das nicht das letzte Gespräch sein, was ich mit Hans Bonwall führe. Sie kennen das Sprichwort von Sokrates, ja, wenn eine Frage beantwortet ist, eröffnen sich 10 neue Fragen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Je mehr ich weiß, weiß ich, dass ich nichts weiß. Und wenn wir einmal losgehen, zu schauen, was denn da kommt, wenn wir losgehen in unserem Leben. Also machen wir uns auf den Weg. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV. Ich sage Tschüss.